Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Special Situations Financing oder Credit Opportunities. Was ist das und wie sehen solche Finanzierungen in der Praxis aus? Darüber wollen wir heute sprechen. Und dafür habe ich einen Debt Fund Manager und einen Anwalt in unser Studio eingeladen. Und natürlich stelle ich euch beide gern kurz vor. Ich beginne mit dem Finanzierer in unserer Runde. Chrysant Herr hat sein Handwerk bei der European Special Situations Group gelernt. Wer das nicht kennt, das ist der Stressed und Distressed Credit Arm von Goldman Sachs. Seit 14 Jahren arbeitet Chrysant aber nun bei Triton und ist dort für den Debt Opportunities Fund zuständig. Wir werden noch lernen, was der macht. Wir werden noch lernen, was er nicht macht. Zunächst einmal herzlich willkommen in unserer Runde, Chrysant.
Vielen Dank.
Freue mich, dass du da bist. Mein Co-Gastgeber ist ebenfalls ein absoluter Finanzierungsexperte, allerdings auf der juristischen Seite zu Hause. Matthias Töke hat schon ein paar Kanzleien kennengelernt, hat aber auch 2 Jahre bei der Deutschen Börse verbracht und seit 2022 ist er nun Partner bei Baker McKenzie und als solcher nicht nur auf Akquisitionsfinanzierungen, sondern auch auf finanzielle Restrukturierungen spezialisiert. Auch darum hatte er sicherlich, sollte man auch erwähnen, die Idee zu unserem heutigen Thema. Schön, dass du mit dabei bist, Matthias.
Vielen Dank für die Einladung, Bastian.
Sehr gerne. Sag mal, wo liegt denn eigentlich dein Fokus? Aktuell bist du so opportunistisch wie die Fonds, über die wir gleich reden, oder hast du da einen klaren Schwerpunkt?
Also Anwälte sind immer opportunistisch. Ja. Aber ich bin eigentlich ein klassischer LBO-Finanzierer seit vielen Jahren und da liegt der Fokus auch heute noch. Aber ich glaube, wie jeder Anwalt für LBO-Finanzierung hat sich der Schwerpunkt der Arbeit auch stark verschoben Richtung Distressed-Beratung, klassische Restrukturierungen, LMEs, aber auch in ein immer größeres Marktumfeld dieser eben Special Situations Lendings, wo es eben nicht Distressed ist, aber auch kein 0815 Businessmodell.
Ja, das wollen wir gleich nochmal ein bisschen rausarbeiten, was wir genau darunter eigentlich verstehen. Vielleicht erzählst du uns, Chrysant, erstmal, warum ist dieses Special Situations Geschäft so spannend, dass du das nach so vielen Jahren immer noch machst?
Also für mich ist es vor allem die Abwechslung bei dem Thema. Nichts ist das Gleiche, jede Transaktion, jeder Deal ist ganz anders. Wir haben in den letzten Jahren so viele verschiedene Industrien gesehen, die durch ein zyklisches oder eine temporäre Krise gelaufen sind. Das war Öl und Gas 2016. Dann Corona mit vielen Unternehmen in der Hospitality, Travel und Leisure Branche. Dann kam die Energiekrise, Ukraine, dann die hohen Zinsen. Also es ist einfach immer irgendwas los. Es gibt immer irgendeinen Grund, warum ein Unternehmen sich vielleicht nicht so gut entwickelt wie geplant. Und für mich als Investor ist das jedes Mal eine andere Herausforderung, ein anderes Thema. Und ich glaube, gerade das ist, was die Branche spannend macht. Und man macht einfach auch viele und eher schnellere Transaktionen, gerade im Vergleich zu klassischen Private Equity. Man hat da eben sehr schnelles Feedback auch, ob etwas geklappt hat oder eben auch nicht. Und das hält's seit vielen Jahren schon sehr spannend, Bastian.
Du machst es ja jetzt so roundabout 20 Jahre. Wie hat sich der Markt verändert, wenn du mal an deine Anfangszeiten zurückdenkst?
Ist definitiv etwas professioneller geworden. Ich glaube, das ist mit Abstand so die größte Veränderung.
Ist etwas da der richtige Ausdruck für oder deutlich
professioneller? Ist deutlich professioneller geworden. Klar, es gibt mehr Fonds, es gibt aber auch mehr Spezialisierungen innerhalb der Fonds. Also wir können gleich nochmal auf das Thema, was das überhaupt bedeutet, eingehen, weil das auch von gefühlt jedem Fonds etwas anders interpretiert wird. Aber ich würde schon sagen, es ist definitiv gewachsen und es ist etwas fokussierter geworden und professioneller.
Ja, dann wollen wir das jetzt mal bisschen definieren, worüber wir eigentlich reden im Folgenden. Also Special Situations war ein Begriff, Matthias, den du an mich herangetragen hast. Es gibt ja dafür ganz unterschiedliche Ausdrücke. Und Chrysant hat es schon gesagt, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Sag mal, was du darunter verstehst und dann wollen wir mal gucken, ob wir uns mit Chrysant darauf einigen können, dass das das ist, worüber wir heute sprechen.
Also ich verstehe unter Special Situations immer bestimmte eventgetriebene Finanzierung. Also das sind Unternehmen, die möglicherweise vor 5-6 Jahren gekauft und mit einer klassischen Akquisitionsfinanzierung belegt waren, in einem hohen kompetitiven Debt-Wettbewerb, die sich heute so nicht mehr finanzieren lassen. Ja, woran liegt das? Das liegt vielleicht zum einen daran, dass Businessmodelle vielleicht nicht so aufgegangen sind, wie sie sich das damals projiziert haben. Das liegt aber auch daran, dass die Kreditgeber sich zum Teil aus bestimmten Finanzierungen zurückziehen und aus bestimmten Sektoren. Bei Banken trifft das ganz besonders zu, ja, da sie da sehr regulatorisch getrieben sind und dort ihnen die Hände gebunden sind. Aber auch klassische Debt Funds mit ihren klassischen Senior Fonds gucken immer mehr darauf, welche Sektoren, welche Cashflows sie finanzieren. Und sobald sie das ablehnen und die Banken auch nicht mehr zur Verfügung stehen, sind wir eigentlich schon automatisch in diesem Special Situations Markt. Also dem Unternehmen geht's insoweit nicht schlecht, aber es ist schwer refinanzierbar oder es hat eine bestehende Finanzierungsstruktur, die keine neuen Finanzierungen mehr zulässt, ja, weil es zum Beispiel ausgeleveraged ist, ja, und dann wird's ein bisschen individueller und ja, ausgefeilter, wie man dann an das Fremdkapital kommt.
Kannst du das so teilen, Chrysant?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde es vielleicht sogar noch etwas anders definieren. Nicht, was es ist, sondern vielleicht auch, was es nicht ist. Nämlich, es ist nicht alles, was klassisches, ich nenne es mal Plain Vanilla Direct Lending ist, Senior Direct Lending, klassisches Unitranche Lending. Das ist es nicht. Und es ist aber auch nicht, das ist immer die eine Seite, und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht Distressed, Debt for Equity, harte Restrukturierungsinvestoren, die dann auch wirklich, sagen wir, durch Insolvenzprozesse oder durch, sagen wir, Verfahren gehen, um dann ins Eigenkapital zu kommen. Also ich würde es definieren, als Special Sits ist alles irgendwie dazwischen. Das Unternehmen hat gewisse Schwierigkeiten, aber es ist grundsätzlich noch weit weg von der Insolvenz und ist, hat durchaus eine Sanierungsfähigkeit und Würdigkeit, und aber eben Komplexitäten, die man verstehen muss als Investor.
Woran merke ich denn als Unternehmen, ob ich da reingehöre oder nicht?
Ich würde sagen, wenn ich keine günstige Finanzierung mehr auf dem Markt kriegen kann, ja, dann schließt sich der Kreis bestimmter Debt-Investoren und ich muss einen neuen Kreis anzapfen. Ja, das merkt man an Struktur, an Pricing und auch an den Themen, die ich an die herantrage. Also es sind ja oft sehen wir Maturity Walls bei klassischen Direct-Lending-Finanzierungen. Direct-Lender verlängern auch gerne, wenn sie daran glauben, dass das Modell, Businessmodell standhält. Aber auch da werden Fonds geschlossen, müssen Distributions gemacht werden und dann steht ein gewisser Druck, dann eben die Refinanzierung auch mit etwas unkonventionellen Mitteln dann in Angriff zu nehmen. Ja, das sind aber auch Finanzierungen, die deutlich teurer sind, die deutlich komplexere und individuelle Strukturen haben, die meistens auch eine Equity-Komponente enthalten haben. Das heißt, so aus der Kreditnehmersicht ist das erstmal kein Markt, den ich von Tag 1 anzapfe, sondern ein Markt, den ich anzapfe, weil ich es anders nicht kann.
Kann man das auch volkswirtschaftlich begründen, dass ihr da einen Nutzen stiftet, Chrysant?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der größte Nutzen, den wir stiften, ist, dass wir einem Unternehmen helfen, finanziell helfen, nicht operativ, aber finanziell helfen, eine temporäre Krise zu überwinden. Also wir schmeißen nicht gutes Geld schlechtem hinterher. Also wenn wir glauben, das Unternehmen hat wirklich tiefgreifende strukturelle Schwierigkeiten, dann würden wir nicht investieren. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir aber glauben, es ist ein zyklisches, temporäres Problem, bedingt durch Fehlgriffe, die das Management getätigt hat, bedingt durch vielleicht einfach nur einen sehr optimistischen Businessplan, bedingt durch eine Marktkrise, wie wir es jetzt bei Corona gesehen haben, Energiekrise, die verschiedenen Sachen der letzten Jahre. Wir aber glauben, das Unternehmen ist total solide aufgestellt grundsätzlich, dann helfen wir dem Unternehmen. Ja, wir helfen mit frischem Geld. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Greifbarste. Aber wir helfen auch damit, dass wir Kredite verlängern, dass wir Zinsen aussetzen oder Stunden, Covenants waiven, all diese Dinge machen, um dem Unternehmen die Luft zu geben, die es braucht, um eben diese Schwierigkeiten, die es jetzt gerade hat, zu überwinden. Ja, und damit würde ich sagen, sichern wir Unternehmen, sichern wir Arbeitsplätze, sichern wir Wirtschaftsstandort Deutschland.
Mhm. Und schließt eine große Finanzierungslücke in Deutschland, die es einfach gibt und die kein anderer bedienen will. Ja.
Vielleicht das nochmal, Matthias, wo kommt diese Finanzierungslücke her? Kommt die tatsächlich aus dem makroökonomischen Umfeld, aus den Entwicklungen bei den Unternehmen selbst? Oder hat das nicht auch was mit einem sich verändernden Bankenmarkt zu tun, wo Finanzierungen vielleicht heute nicht mehr möglich sind, die man vor 3 oder 5 Jahren noch bekommen hätte?
Also wie gesagt, es ist die richtige Antwort ist wahrscheinlich beides. Die Businessmodelle, die vor 5, 6 Jahren finanziert wurden, ich glaube 2021 war einer der Rekordjahre mit einem sehr kompetitiven Banken- und Debt-Fund-Umfeld, wo das Geld hinterhergeschmissen wurde, die Dokumentation sehr flexibel war, wo aber Businessmodelle so nicht aufgegangen sind, wie sie im Case dargestellt waren, was wiederum an geopolitischen Entwicklungen liegt, an steigenden Kosten, Toplines, die nicht steigen und ja steigenden Zinsen, Druck auf die Cashflows. Und auf der anderen Seite stehen demgegenüber heute auch anders aufgestellte Banken und anders aufgestellte Direct Lender gegenüber, die eben mehr darauf schauen, wie die Recovery funktioniert, sich dadurch aus bestimmten Sektoren zurückziehen. Und wir sehen schon, dass gerade diese Special Situations Situationen eben in Sektoren entstehen, die quasi die klassische LBO-Finanzierung heute nicht mehr finanzieren will. Ja, das liegt zum einen regulatorisch bei den Banken, da sie immer restriktiver werden, aber auch bei den klassischen Senior-Fonds oder Unitranche-Fonds der Direct Lender sieht man, dass sie sehr, sehr diversifiziert auf bestimmte Sektoren schauen und ja, die Auswahl sozusagen immer kleiner wird. Ja.
Vielleicht kannst du Chrysant mal einfach mit so ein paar plastischen Beispielen klar machen, was für Finanzierungsanlässe ihr sucht und was ihr dann tun könnt.
Ja klar. Also häufig kommen wir in Situationen rein über den Sekundärmarkt. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine Besonderheit. Klassisches Direct Lending ist ja so getrieben, dass es eben Unternehmenskauf finanziert zum Kaufzeitpunkt, wenn alles gut läuft. Bei uns ist es in der Regel so, dass wir in ein Unternehmen reinkommen, über den Erwerb einer bestehenden Finanzierung, wenn sich die Banken oder der bestehende Finanzierer davon trennen möchte. Und das kann verschiedenste Gründe haben bei Banken, ist es eben oft, wie Matthias schon erwähnt, die Regulatorik. Wenn ein Unternehmen nicht mehr so sich gut entwickelt, dann müssen die Wertberichtigungen bilden, müssen es runterbewerten. Und dann ist es oft einfacher, um sowohl das Kapital der Bank zu entlasten, als auch wenn man die personelle Herausforderung, dass der Kredit einfach abgegeben wird. Und auch für die Sponsors oder die Gesellschafter ist es in der Regel vielleicht erstmal befremdlich, aber dann würde ich behaupten, in der Regel sogar einfacher, mit einem etwas flexibleren Kapitalgeber wie uns verhandeln zu können, eben über Verlängerung, Zinsaussetzung und, als mit einer Bank, die eben einfach durch die Regulatorik sehr stark eingeschränkt ist in dem, was sie machen kann.
Also wir haben in Deutschland aber ja viele Jahre darüber gesprochen, dass die Banken doch eigentlich mal zunehmend ihre problembehafteten Kredite verkaufen müssten, aber sie haben es nicht gemacht. Ist das jetzt tatsächlich eine andere Phase?
Würde ich nicht so sagen. Bei Banken, wir schauen uns ja ausschließlich Unternehmenskredite an. Ja, und bei Banken, wenn man da von den problembehafteten Krediten spricht, da gehört sehr viel dazu. Ja, da gehört Retail-Kredite dazu, da gehören Immobilienkredite dazu, weiß nicht, was die Banken an Exposure zu Benko und Co. und so hatten. Das sind alles Sachen, die wir uns gar nicht angucken. Schiffskredite und alles Mögliche. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Liste an Sachen, die Banken auf der Bilanz haben, die sie abbauen sollten. Vieles davon ist aber auch passiert. Die haben ja auch abgebaut, aber es kam auch immer wieder neu dazu. Ja. Aber sicherlich, ich glaube, das ist eine Sache, die ich auch nochmal sagen muss. Es ist für eine Bank absolut nichts Neues mehr, mal was zu verkaufen. Ja, wir haben vor 10 Jahren zum Teil mit einer Bank zum ersten Mal eine Transaktion gemacht, da war das noch sehr aufregend. Aber jetzt haben eigentlich alle größeren Bankenteams, die das ganz professionell managen, die gucken sich an, was verkauft werden soll, welche Preise erzielt werden können, welche Quoten sie erreichen können, welche Exposure sie haben zu verschiedenen Sektoren, Ländern, Bereichen, alles Mögliche. Und dann wird dementsprechend verkauft. Also das passiert schon. Unsere Aufgabe ist es dann natürlich sicherzustellen, dass wir nur das kaufen, was auch Sinn macht. Ja.
Kannst du das bestätigen, Matthias, dass das wirklich deutlich zugenommen hat?
Ja, also wir sehen ja jetzt als Anwälte nicht, wie intern Banken verkaufen, wer es kauft. Ja, das läuft ja dann meistens schon hinter und nach der Dokumentation, die schon da ist. Aber wir sehen einen großen Trend und ein großes Spannungsfeld, gerade in Verhandlungen in der Neudokumentation zum Beispiel von Transferability-Klauseln, ja, wo dann eben Interessen aufeinanderprallen und gerade in Special Situations schaut der Kreditgeber vermehrt darauf, wie er einen dann notleidenden Kredit auch loswerden will, während der und das Unternehmen, was ja schon in einer speziellen Situation ist, wie Krysant sagte, und weiß, es könnte auch schiefgehen, sehr darauf bedacht ist, da eben keine ja aktivistischen Investoren reinzukriegen, Distressed Debt Funds, und will natürlich mit dem Partner weiterarbeiten, mit dem es auch die Verträge schließt oder an die es dann im Sekundärmarkt verkauft werden darf. Ja, also da sehen wir schon deutlich mehr Verhandlungen, als das zum Beispiel in einem klassischen LBO ist. Ja, wenn wir einen starken Sponsor in einem LBO haben, dann sind die Transfer Clauses sowieso restriktiv, ja, aber dann ist der Kreditgeber dann auch eher gewillt, dem zuzustimmen und das zu akzeptieren, als das in der Special-Sits-Welt ist. Ja.
Das ist vielleicht, um da einzuhaken, weil das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für uns. Gerade als wir angefangen haben bei Triton, war das oft so, dass wir, wenn wir was kaufen wollten, das Unternehmen oder der Sponsor dahinter oft erstmal das nicht verstanden haben und da auch das Ganze eher abneigend gesehen haben. Und wir mussten uns dann oft erstmal erklären, wer sind wir, was ist eigentlich unsere Investment-Idee, was wollen wir machen. Und dann uns ganz klar, auch das Wichtige war, dass wir uns ganz klar abgrenzen zu eben den Distressed-Investoren, den Debt-for-Equity-Investoren, die versuchen, über die Kredite an das Eigenkapital zu kommen und das Unternehmen wegzunehmen vom Gesellschafter, ob das jetzt ein Sponsor ist oder eine Familie. Und da mussten wir uns ganz klar weg von positionieren und sagen, nein, das wollen wir gar nicht. Unsere Zielsetzung ist ausschließlich, jetzt zu einem Abschlag zu kaufen und am Ende, wenn alles gut läuft, hoffentlich eben die 100 Cent, also das Nominal, da wieder zurückzubekommen. Wenn das klappt, dann ist alles gut. Und auf dem Weg dahin begleiten wir das Unternehmen mit der ganzen Unterstützung, die wir leisten können. Eben Frischgeld, eben Zinsen aussetzen, was auch immer es bedarf, um dem Unternehmen zu helfen. Und das hat eine Weile gedauert. Also wir machen das jetzt bei Triton alleine schon über 14 Jahre. Es hat eine Weile gedauert, aber ich glaube, in den letzten Jahren hat das auf jeden Fall bei vielen auch gezogen und die haben gesehen, es ist erstmal befremdlich, wenn die bestehende Bank, mit der man die Transaktion gemacht hat, auf einmal raus will. Aber ehrlich gesagt kann ich oft mit einem Opportunity-Fonds oder Special-Sits-Fonds besser zusammenarbeiten in so einer Phase als mit einer klassischen Bank. Und ich komme schneller dann zu meinen Lösungen, können kommerzieller entscheiden. Und am Ende habe ich eben eine geglückte Restrukturierung und dann sind alle glücklich. Ja.
Das kann ich übrigens bestätigen. Also selbst wenn wir New Money Special Sits Deals machen, ist die Dokumentation ja eher kreditgeberfreundlich und eher auf Kontrolle ausgelegt. Das heißt, wir sehen öfter den Austausch zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, wenn etwas gemacht werden soll. Und da sehen wir, dass die Special Sits Kreditgeber sehr offen dafür sind. Ja, also es ist nicht so, wir schnüren jetzt alles zu in der Dokumentation und das war's. Sondern wenn operativ Transformation gemacht wird oder etwas umgesetzt werden muss, sind die sehr, sehr wirtschaftlich, sehr, sehr kommerziell und partnerschaftlich unterwegs. Ja.
Okay, da sprechen wir gern gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ich würde gerne nochmal die Dealquellen abhandeln. Die Banken sind natürlich eine ganz wichtige Quelle, das ist klar. Wie sieht es mit den Debt Funds aus? Die haben in ihren Portfolios nun auch genügend Fälle, mit denen sie nicht glücklich sind. Sind die Krysant bereit, tatsächlich auch deutlich unter Par zu verkaufen oder nehmen die am Ende lieber den Schlüssel?
Eher selten ist die Antwort. Also ich glaube eigentlich schon seit einiger Zeit, dass wir von den Debt Funds mehr sehen sollten. Aber man muss ehrlich sagen, bisher war es eher selten, dass andere Debt Funds zu eben einem Abschlag rausgegangen sind. Ich glaube, das liegt an verschiedenen Gründen. A, dass sie natürlich auch den Anspruch an sich selbst erstmal stellen, diese Problemsituationen selbst zu bearbeiten, auszusortieren. Aber auch, das muss man ganz klar sagen, dass das Phänomen, sagen wir, Direct Lending in Deutschland ja noch gar nicht so alt ist. Also ich glaube, je älter das Phänomen wird, je älter die Kredite in dem Portfolio sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man dann auch am Ende an den Sekundärmarkt geht.
Aber die Probleme sind ja jetzt durchaus schon da.
Die Probleme sind da, aber diese Fonds haben in der Regel Laufzeiten von immer plus minus 8 bis 10 Jahre. Das heißt, ein Fonds, der vor 10 Jahren aufgelegt wurde, der hatte bisher eigentlich noch keinen Verkaufsdruck. Und wie so oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man glaubt natürlich immer, und das sind ja alle im gleichen Boot, der Sponsor, das Management, der Debt Fund, alle glauben natürlich immer, erstmal nächstes Jahr wird es besser. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit zu verkaufen, gerade zu einem Abschlag, doch eher niedrig. Das kann sich aber oder wird sich auch ändern, wenn eben der Fonds eigentlich das Ende der Laufzeit erreicht hat, die Investoren wollen das Geld zurück, die Teams sind vielleicht schon weitergezogen, da gab es vielleicht Verwürfnisse auch im Managermarkt, der Sponsor will vielleicht auch nicht mehr weitermachen, der will auch raus und da ist dann, glaube ich, deutlich mehr Verkaufsdruck da.
Habt ihr das schon mal begleitet, Matthias, Debt Fund Transaktionen zu Special Sits?
Ja, das haben wir schon mal begleitet, ich habe es eingangs kurz angeteasert, wir hatten jetzt gerade letztes Jahr einen Fall, das war ein ganz klassische LBO-Finanzierung vor vielen Jahren. Man erwartet ja so, dass nach 3 Jahren im Idealfall eine Refinanzierung stattfindet. Es ging aber schon Richtung Maturity Wall. Dann wurde ein paar Mal sogar verlängert. Also der Debt Fund hat da immer sehr, sehr wirtschaftlich mitgespielt. Aber irgendwann war das letzte Asset in seinem Portfolio. Ja, und der Fonds musste zugemacht werden. Es entstand ein gewisser Druck natürlich von der LP-Seite, dann eben die Distribution zu machen, den Fonds zuzumachen. Und dann, ja, hat er gesagt, also Verlängerung geht nicht mehr. Ihr müsst euch jetzt refinanzieren. Und das war für das Unternehmen, in der Situation, in der das Unternehmen war, jetzt kein glücklicher Zeitpunkt, ja, weil sie auch eben in einem Transformationsprozess waren, nicht die Cashflow erwirtschaftet haben, die sie erwirtschaften sollten. Und dann wurde der Special Sits Markt sozusagen angetappt und es kam ein neuer Kreditgeber, mit dem sie jetzt auch sehr glücklich sind und sehr kommerziell zusammenarbeiten, der den Kredit dann eben abgelöst hat.
Okay, spannend. Chrysant, ihr macht ja jetzt nicht 500 Finanzierungen aus eurem Fonds heraus. Das heißt, da sollte eigentlich nichts schiefgehen. Bedeutet, ihr müsst bei jedem einzelnen Fall, für den ihr euch entscheidet, auch sehr genau hingeguckt haben. Erzähl uns mal ein bisschen, wie bei euch so eine typische Due Diligence aussieht. Wie geht ihr da vor und was findet ihr? Und wann sagt ihr vielleicht auch mal, ist doch nichts für uns?
Ja, ich habe kurz gesagt, machen wir eine Art Private Equity Style Due Diligence. Und wir sind ja auch Teil von dem Private Equity, also der Private Equity Firma Triton und können da auch mit den Kollegen sprechen und haben grundsätzlich einen ähnlichen Due Diligence Ansatz, wie das auch im Private Equity übrig ist. Also wir schauen uns natürlich die Finanzzahlen an, das ist das Wichtigste, Finanz-Due Diligence, Jahresberichte, Monatsberichte, Quartalsberichte und gehen das natürlich intensiv durch. Und da vor allem mit einem Fokus, das ist vielleicht nochmal wichtig, mit einem Fokus auf wirklich auf Cash-EBITDA und Free Cashflow. EBITDA ist aus meiner Sicht eines der am meisten geschummelten Kenngrößen, die es gibt, mit extrem vielen Adjustments und sowas. Aber da haben wir einen extremen Fokus auf wirklich, was ist eigentlich Cash-EBITDA. Das zweite ist eine sehr wichtige kommerzielle Analyse, das ist auch klassisch zum Private Equity Approach. Wie sind die Wertketten, Wettbewerber, Lieferanten, Kunden? Gibt es Substitute? Wie entwickelt sich der Markt? Wer verdient Geld? Wer verdient kein Geld? Und da reden wir wirklich mit, sagen wir, allen eigentlich in dieser Wertschöpfungskette. Teilweise direkt, aber teilweise auch eben über die Private Equity Kollegen, weil wir, und das ist, glaube ich, auch das Schöne und ein Alleinstellungsmerkmal für uns, weil wir eben über das Netzwerk des Private Equity Teams wirklich sehr viele Kunden, Lieferanten, Wettbewerber von den Unternehmen schon kennen, die wir uns anschauen. In manchen Situationen waren die Unternehmen, die wir uns anschauen, auch mal Targets von unserem Private Equity Team. Also da gibt es wirklich eine sehr große Nähe zu den Unternehmen. Und das hilft uns dann auch einzuschätzen, wie es um das Unternehmen steht. Und das Wichtigste, was wir versuchen am Ende zu klären, ist es eine temporäre, zyklische Schwäche oder ist es strukturell? Wenn wir glauben, es ist strukturell, Stichwort Verbrennermotor oder klassisches Retail, Fashion Retail auf der High Street, dann würden wir das wahrscheinlich nicht weiterverfolgen. Wenn wir glauben, es ist nur zyklisch, nur temporär, dann würden wir es weiterverfolgen. Und der letzte Punkt, da kann ich auch mal an Matthias abgeben, ist natürlich die rechtliche Analyse. Das ist in unseren Investments wirklich auch sehr entscheidend. Welche Rechte hat man als Kreditgeber, gerade wenn man einkauft, dann steigt man auch in den bestehenden Vertrag ein. Das heißt, man muss genau verstehen, nach welchem Recht ist der, welche Sicherheiten hat man, alles Mögliche rund um diesen Vertrag. Oder wenn man einen neuen Vertrag aufzieht, auch dann geht es eben darum, welche Rechte hat man und welche nicht.
Genau, also zum einen lesen wir die gleichen Due Diligence-Berichte wie der Debt-Investor, weil wir immer einen Fokus darauf legen, das Business zu verstehen, in das er investiert, ihn zu verstehen, den Markt zu verstehen, weil ich glaube, nur dann kann man auch eine maßgeschneiderte Doku beraten. Aber wie bei jeder Finanzierung kommt es auf die Struktur an. Ja, das ist auch bei LBOs bei New Money-Transaktionen der Fall, aber in diesen Special Situations nochmal viel mehr. Weil da geht es nämlich darum, wie kriege ich nahezu 100% eine Recovery hin, wenn es nicht gut läuft. Und bei diesen Finanzierungen muss man leider auch immer damit ein bisschen rechnen, dass das Risiko da ist. Das heißt, wir schauen uns aus rechtlicher Sicht an, wer sind die bestehenden Kreditgeber? Gibt's welche? Es gibt ja unterschiedlichste Situationen. Ja, die klassische Refinanzierung mit einem neuen Special Seed Senior. Da ist es vielleicht nicht ganz so kompliziert. Aber wir haben auch viele Finanzierungen, wo wir schon die verschiedensten Gläubigergruppen haben. Senior, First Out, Second Out, dann noch Sale and Leaseback, Factoring, also alles Mögliche. Und da müssen wir sicherstellen, dass einfach der Rank in der Struktur und die Recovery in der Struktur funktioniert. Dann arbeiten wir auch sehr viel mit internationalen Gruppen zusammen. Das heißt, wir schauen uns an, wo sind die Vermögenswerte, welche rechtlichen Implikationen hätte eine Sicherheitenbestellung in bestimmten Jurisdiktionen, die vielleicht nicht so einfach verwertbar ist. Wollen wir sie überhaupt verwerten? Weil wir bestellen gerne auch Sicherheiten, wir von Tag 1 wissen, die wird es nie in der Verwertung geben, sondern das sind strategische Sicherheiten, die wir nutzen, um Druck auszuüben. Eine klassische Sicherheit ist so ein GmbH-Share-Pledge in Deutschland. Ja, also es gibt ganz wenige tatsächliche Verwertungen, aber so ein Share-Pledge erzeugt halt Druck, um den Kreditnehmer und den Gesellschafter in eine doppelseitige Treuhand zu bringen. Ja, und ich glaube, das alles macht so eine Due Diligence noch viel umfangreicher. Zudem haben wir nicht immer Zugang, wie bei klassischen LBO-Finanzierungen, zu Vendor- oder Buy-Side-Due Diligences. Ja, das heißt, wir machen dann eigentlich für den Kreditgeber immer eine maßgeschneiderte, kurze Due Diligence, die wirklich darauf fokussiert ist, dass das Asset wirklich bankable ist. Ja, also da sind wir schon immer eng eingebunden, Tag 1.
Wie geht ihr denn, Chrysant, mit der Komplexität von Finanzierung um, die Matthias eben beschrieben hat? Das waren ja Strukturen, in denen in ganz unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Geldgeber aktiv sind. Wenn man sich die klassischen Debt-Fund-Finanzierungen anguckt, dann mögen die das eigentlich gar nicht. Die geben einmal die Unitranche, die sind einmal als alleiniger, langfristiger Geldgeber drin und gut ist. Wie geht ihr daran? Könnt ihr euch vorstellen, tatsächlich in so eine Struktur an einer Stelle reinzugehen? Und bleibt ihr dann da oder versucht ihr dann im Laufe der Zeit, die anderen abzulösen und die gesamte Finanzierung zu stellen?
Gute Frage. Ich würde die klassische Anwaltsantwort geben. Es hängt davon ab. Ja. Also man muss sich, wie Matthias schon gesagt hat, die Situationen sind immer unterschiedlich. Man muss dann in der Gesamtschau betrachten. Da hängt, also ich würde es mal unter dem Stichpunkt Stakeholder-Analyse zusammenfassen. Man muss sich genau anschauen, wer ist da noch dabei? Sponsor, Gesellschafter? Was sind die anderen Kreditgeber? Wie sind die besichert? Also sind die lokale Kreditgeber, auch globale Kreditgeber, welche Sicherheiten haben die? Auf welche Art von Kredit ist es? Also ein Factoring ist was anderes als ein klassischer LBO-Kredit, ist was anderes als irgendwie Pensionsverpflichtung, ist was anderes. Also da gibt es ja sehr viel verschiedene Instrumente, irgendwie Avale, Bürgschaften und was es alles gibt. Oft, das muss man sagen, Situationen, in die wir reinkommen, die sind schon etwas komplex, weil natürlich Unternehmen versucht haben, auf dem Weg in die Krise, so, ich sag mal, alle Register zu ziehen. Ja, dann wird natürlich ein Sale and Leaseback gemacht von den Maschinen oder von den Immobilien. Dann wird einfach sehr, sehr viel schon versucht. Dann gibt es schon ein Factoring-Programm, dann gibt es ein Reverse-Factoring-Programm, dann gibt es das und das. Dann gibt es vielleicht Finanzierung in den Tochtergesellschaften lokal, sonst wo auf der Welt. Das ist dann oft schon, ich nenne es mal ein bisschen geflattert, ja, also das ist schon sehr durcheinander. Und also ob wir das am Ende machen oder nicht, ist natürlich, muss man sich die Gesamtsituation anschauen, aber hängt dann auch stark davon ab, wie dann die rechtliche Beratung ausfällt. Ja, wie kritisch ist das Ganze, welche Probleme haben das, eine Senior-Finanzierung mit engen Covenants irgendwie auf einer lokalen Ebene, wo es passieren kann, dass man dann vielleicht die Landesgesellschaft, irgendwo eine profitable Landesgesellschaft verliert, weil die Covenants gerissen werden, ist anders zu betrachten als einfach nur ein Factoring-Programm, was ohne Probleme durchläuft.
Ja, genau. Also das Schöne, was ich auch sehr an diesen Special-Situationen mag, ist, dass sie sehr, sehr individuell sind. Ja, also da gibt's auch keine Standard-Doku und Precedents, die man immer wieder benutzt, sondern die Situationen sind immer ein bisschen anders. Ja, wie Chrysant sagte, es werden ja erstmal alle Register gezogen mit den bestehenden Möglichkeiten, die man hat. Man muss sagen, Sale und Leaseback, Factoring, Leasing allgemein, Avale, Das sind ja alles Produkte, die im Vergleich zu anderen Krediten doch sehr kostengünstig sind und auch zu schneller Liquidität führen. Ja, das heißt, da gibt es schon viel. Ob wir jetzt verschiedenste Senior Mass, Super Senior Holdco Debt und sonst was in der Struktur haben, das hängt ganz, ganz von der Unternehmensgröße und von der einzelnen Situation ab. Ja, aber die Struktur muss zum Tag der Unterzeichnung des Kreditvertrages eigentlich schon so gefestigt sein, dass man sagen kann, der Kreditgeber hat Zugriff auf Cashflow, Zugriff auf Vermögenswerte, weil immer wenn man damit rechnen muss, es wird vielleicht schief laufen später, hat man nicht mehr die Möglichkeit auf der Kreditgeberseite das zu heilen. Ja, also insbesondere, wenn es dann darum geht, dann eben Extens zu machen, wo es dann vielleicht kein frisches Geld gibt, wo man sagt, ich möchte jetzt nachbesichern. Das sind alles Anfechtungsrisiken, die real sind, weil ich kenne keinen einzigen Insolvenzverwalter, der nicht seine Pflicht erfüllt und das auch wirklich mit voller Power angeht. Ja.
Die Unternehmen, um die es geht, stehen vielleicht noch nicht mit dem Rücken direkt an der Wand, aber sind davon ja definitiv nicht mehr weit entfernt. Sind das noch Subjekte oder sind es schon Objekte? Also haben die tatsächlich noch ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand und einen Einfluss darauf, wer am Ende ihr Gläubiger wird? Oder Chrysant, kauft ihr einfach von einem Gläubiger und es ist euch eigentlich wurscht, was der Gesellschafter oder das Management dazu sagt?
Auch das muss ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich müssen in den meisten Situationen die Unternehmen unserem Krediterwerb zustimmen. Das ist schon noch so.
Das heißt, sie sind noch nicht in der Phase, dass man wirklich sagt, es ist ein NPL und da ist dieses Recht verwirkt, sondern wenn ihr reingeht, ist an und für sich das Abtretungsverbot noch gültig.
Genau. Also das gilt in der Regel so lange, bis es ein Event of Default gibt. Und das ist in der Regel noch nicht der Fall. Ja, deswegen, dann wäre es auch eher vielleicht schon distressed und auf der anderen Seite des Spektrums. Bei uns sind Unternehmen, wo sich der Businessplan nicht so entwickelt, wo sicherlich der Sponsor und das Management andere Pläne gehabt haben, aber die jetzt noch nicht in diesem Default sind. Das heißt, da gilt auch noch diese Klausel, dass sie in der Regel dem Erwerb zustimmen müssen. Und deswegen, wie auch mal vor ein paar Minuten besprochen, müssen wir uns dann auch dem Unternehmen, dem Gesellschafter erklären, warum wir rein wollen, was wir machen wollen. Und im gleichen Fall natürlich auch, wenn wir um Neukredit in dieser Phase reden, dann haben die Unternehmen auch die Möglichkeit, woanders Geld zu beschaffen. Also der Sponsor könnte es ja in der Regel auch reingeben oder es gibt auch sicherlich noch andere, mit denen sie reden könnten. Das heißt, also ich würde schon sagen, dass sie gleichberechtigter Partner in diesen Verhandlungen sind. Also wir oktroyieren keine Finanzierung jemandem auf, wir verhandeln das mit denen. Aber natürlich sind das Kräfteverhältnis hat sich, glaube ich, schon etwas verändert. Ja, was im Weißbereich, also im klassischen, sagen wir, Paar-Lending sicherlich so aussieht, dass das Kräfteverhältnis etwas eher beim Unternehmen liegt, würde ich sagen, ist es in unserer Phase vielleicht 50-50.
Okay, 50-50 ist nochmal ein gutes Stichwort. Wie ist denn die Verteilung von Finanzierung, wo ihr tatsächlich einfach nur in bestehende Finanzierung reingeht? Und wie oft gebt ihr tatsächlich auch frisches Geld mit dazu?
Bei uns ist es meistens so, dass wir nur in die bestehende Finanzierung reingehen. Das ist aber, glaube ich, auch klassisch eher unsere Strategie. Ich würde jetzt sagen, im Markt gibt es Fonds, die da auch andere Zielsetzungen verfolgen, die eher mehr Frischgeld machen. Da ist das, würde ich sagen, ist relativ durchmischt. Wir finden halt den Erwerb von bestehenden Finanzierungen attraktiv, weil es eben zum Teil schneller geht, weil da auch wirklich sehr viel Regulatorik dazu reinspielt, warum ein Verkaufsdruck entsteht und wir da aus unserer Sicht ab und zu mal auch wirklich Schnäppchen machen können. Aber wir sind dann auch immer bereit, das Unternehmen langfristig eben zu unterstützen und in der Situation auch noch, also eine Kombination zu machen aus dem Erwerb und dann eben auch einem Neukredit.
Okay. Matthias, du hast mir vorher gesagt, die Strukturierung der Finanzierung ist eigentlich ein zentrales Risikosteuerungsinstrument. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Fleisch dran bringen. Also was meinst du damit konkret?
Also ich bin der Meinung, Strukturierung ist bei jeder Finanzierung ein Kernelement. Ja, und wenn man das als Anwalt bei der, sagen wir mal, alle haben sich lieb, LBO-Finanzierung nicht richtig macht, dann hat man auch einen Fehler gemacht. Ja, es ist aber in der Tat so, dass wir es nun mit Unternehmen zu tun haben, wo schon irgendetwas schiefgelaufen ist. Ja, also das heißt, man guckt viel mehr auf die Recovery später, weil man einfach fest damit rechnen muss. Und ich glaube, der Kreditgeber als Mandant erwartet auch von uns, dass wir ihm ganz klar einen Weg zeigen, wie er rausgeht. Ne? Denn Return ist nichts wert, wenn keine Recovery da ist. Das heißt, die Analyse der Struktur und die Strukturierung des Kredites ist ein zentrales, sagen wir mal, werttreibendes Instrument in diesen Deals. Und das insbesondere dann, wenn der Kreditgeber nicht alleine ist, sondern eben oft die Situation haben, wo wir es ja von den klassischen Avalbank irgendwo, ja, bis hin zu verschiedenen Senior Secured und Unsecured High Yield Bond Strukturen haben oder Senior Krediten, die ausgeleveraged sind und wir dann nur noch irgendwo strukturell nachrangig in einer Holdco finanzieren können. Ja, das heißt, es ist immer sehr individuell. Es geht um Recovery, es geht um Verwertung und es geht um strategisches Management eines potenziellen Insolvenzfalls, ja, weil wir auch wollen, dass, wenn es schief läuft, ist das ja erstmal kein Beinbruch, ja. Wir arbeiten dann mit unserem Restrukturierungsteam daran, sitzen mit dem Insolvenzverwalter an einem Tisch, aber dafür muss man erstmal sicherstellen, dass der Insolvenzverwalter einen am Tisch akzeptiert. Und das geht nur, indem man eine Sicherheitenposition hat, und gerade in Deutschland ist das besonders wichtig, ne, als Secured Creditor, möchte der Insolvenzverwalter auch mit dir reden und die Verwertung, die Veräußerung der Assets, die es noch gibt, gemeinsam strukturieren. Ne? Also das sind ja jetzt keine bösen Menschen. Am Ende will dann sowohl der Kreditgeber als auch der Insolvenzverwalter das Gleiche. Aber dafür muss man ja erstmal die Position haben, ja. Und wenn sich dann rausstellt, dass da eine Lücke in der Struktur ist, ja, dass ich faktisch oder rechtlich diese Position nicht einnehmen kann, dann haben wir als Anwälte, glaube ich, dann großen Fehler gemacht.
Ich würde vielleicht da nochmal eingreifen. Aus meiner Sicht sind Sicherheiten natürlich super wichtig, aber ich würde sie eher ein Schild als ein Schwert. Ja. Was ich damit sagen will, ist, in dem Moment, wo Sicherheiten relevant werden, wo wir verwerten müssen, wo es Insolvenzverwalter gibt, da ist auch unser Investment eigentlich schon fehlgeschlagen. Ja, da ist natürlich generell vom Sponsor, von allen anderen Beteiligten ist es auch alles fehlgeschlagen. Aber auch unsere Zielsetzung ist es eigentlich immer, eine Insolvenz, eine Verwertung von Sicherheiten wirklich zu vermeiden. Wir wollen, genauso wie, glaube ich, alle anderen Beteiligten an der Situation, dass sich das Unternehmen eben mit etwas Finanzhilfe, ja, Geld haben wir da schon besprochen, Geldspritze, Verlängerung von Verbindlichkeiten und sowas, mit aus eigener Kraft wieder besser entwickelt und am Ende das so als Going Concern weiter besteht.
Kann man das so simpel formulieren, wenn das Unternehmen in die Insolvenz rutscht, habt ihr keine Chance, die Zielrendite zu erzielen?
Ja, in der Regel schon. Also das ist nie unser Investmentansatz, unsere Zielrendite zu erwirtschaften durch Verwertung von Sicherheiten.
Ja, okay, ne, das ist eine klare Aussage. Jetzt hat Matthias die Strukturierung ja trotzdem sehr in den Vordergrund geschoben, hat auch gute Argumente dafür gehabt. Jetzt ist das ja in den unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten aber durchaus unterschiedlich geregelt und auch gar nicht überall so ganz frei. Also was sind denn, Chrysant, die Finanzierungsinstrumente, in die ihr gern reingeht, und was sind vielleicht auch die, wo du sagst, ne, da lassen wir ganz grundsätzlich die Finger von?
Also für uns das Wichtigste ist natürlich, dass wir eine erstrangige Sicherheit haben über möglichst viele Vermögensgegenstände. Wahrscheinlich theoretisch das Wichtigste ist immer die klassische Anteilsverpfändung, wobei wir auch alle wissen, dass das gerade in Deutschland schwer ist, dann umzusetzen. Aber wichtig eben, dass wir immer erstrangig sind, dass wir besichert sind und dass wir ein klassisches Termloan haben. Das ist eigentlich so der Standard. Gibt es viele andere Instrumente, aber ich würde sagen, das ist unsere Präferenz.
Wie schaut denn der Anwalt darauf? Was ist denn da in der Dokumentation dann wichtig? Und wo sind vielleicht auch die Konfliktfelder, die es schon vorab zu regeln gilt?
Oh, der Werkzeugkasten ist sehr, sehr groß, was man machen kann. Ja, aber ich wiederhole es, glaube ich, schon zum wiederholten Male, es ist sehr, sehr individuell. Ja. Also wenn ich ein Unternehmen alleine finanziere, in einem Refinanzierungsfall, habe ich natürlich deutlich mehr Gestaltungsspielraum, als wenn ich schon besicherte Gläubiger vor mir sitzen habe. Dann ist der Fokus eher darauf gerichtet, saubere Intercreditor-Arrangements zu erreichen, eine gewisse Waterfall-Logik zu verhandeln. Und es ist ja nicht so, dass der Senior-Kreditgeber der Feind ist des Special-Sitzgebers. Im Gegenteil. Es geht ja um Finanzierungsbedarf. Ja, das Business muss ja finanziert werden. Wenn der Senior-Kreditgeber nicht mehr finanzieren kann, ja, weil zum Beispiel der maximale Leverage erreicht ist, dann sperren die sich nicht vor sinnvollen Intercreditor-Lösungen. Ja, für uns als Anwälte auf der, sagen wir, Special-Sit-Seite ist es wichtig, dass wir ganz klare Mitsprache- und Kontrollrechte haben, bestimmte Standstills durchsetzen Enforcement Actions klar definieren. Einfach, dass wir immer in diesen Distressed-Fällen, die es ja dann werden, mit am Tisch sitzen. Ja. Dann, wenn es gut läuft, versuchen wir auch immer, sogenannte Take-Out-Step-In-Rechte zu implementieren. Und zwar so, dass sie automatisch auf der Kreditgeberseite ablaufen können, ohne Zutun des anderen Kreditgebers oder ohne Zutun des Unternehmens. Dass man sagt, notfalls nehme ich den einen Kreditgeber, der mir vielleicht jetzt nicht mehr so genehm ist, den nehme ich raus und nehme die ganze Kontrolle über das Unternehmen, aber noch als Kreditgeber und restrukturiere alleine mit dem Unternehmen. Ja, das sind alles so Fragen, die immer davon abhängen, wie die Struktur im Moment ist. Ja, ansonsten gibt es in der Dokumentation noch viele, viele weitere Fragen. Ne? Also der Special Sitzländer will ja auch bezahlt werden, risikogerecht. Und auch da sind wir teilweise in marktüblichen Pricing-Bereichen, wo man sicherstellen muss, ist der Cashflow da, um es zu bezahlen, oder muss ich PIC-Strukturen oder eine Kombination aus PIC- und Cash-Strukturen einführen? Wie stelle ich sicher, dass der Kreditgeber seinen Return erwirtschaftet? Wir haben in 99% der New-Money-Fälle haben wir immer Equity-Elemente da drin. Ja, das reicht von Call-Optionen, Warrants bis hin zu Preferred Equity. Und schließlich ist es dann die Sicherheitenstrukturierung, wie Chrysant sagte. Der absolute Fokus ist natürlich auf eine Art Kontrolle über den Going Concern, Kontrolle über das Cash. Und da versuchen wir in den meisten Fällen Luxco-Strukturen zu implementieren, doppelstöckige Luxcos, weil da einfach die Verwertung auch real möglich ist innerhalb von wenigen Tagen. Es funktioniert aber auch nicht immer, ja, weil es oft Steuerimplikationen gibt, dass solche Strukturen nicht etabliert werden können. Aber da gibt es auch alternative Modelle. Wir haben letztes Jahr ein Instrument entwickelt. Ich glaube, es hat noch nie jemand anders gemacht, soweit ich informiert bin. Wir nennen es Golden Share, dass wir sozusagen die Realität eines Luxco Share Pledges auf eine GmbH übertragen. Das heißt, auch da bieten wir dem Kreditgeber äquivalente Lösungen an, ja, wie er schnell verwerten kann. Aber ja, das sind alles so Themen. Und dann natürlich in der Dokumentation guckt man stärker auf operative Kontrolle des Kreditgebers. Oft sind ja Transformationsmaßnahmen verbunden, die man mit Meilensteinen versieht. Dann Board Observer Rights, glaube ich, sind absoluter Standard. Enges Zusammenarbeiten mit dem Management. Da muss man aus der rechtlichen Sicht auch wieder aufpassen, dass man nicht die Grenze zu dieser Equitable Subordination dann überschreitet. Ja, wenn der Kreditgeber in der Insolvenz dann mitkriegt, ich werde jetzt behandelt wie ein Gesellschafter und bin nachrangig. Auch da kriegt, glaube ich, der Anwalt eins auf die Mütze. Ja. Genau, also das ist so das Instrumentenkorsett, mit dem wir es bei diesem Produkt zu tun haben.
Das ist ja recht reichhaltig. Ja. Marktübliches Pricing, Chrysant, hatte Matthias gesagt. Mach da doch mal eine Zahl dran.
Ja, wenn ich eine Zahl nennen würde, dann würde ich 15% sagen bei uns. Das ist so, sagen wir im Englischen Mid-Teens, wird immer von gesprochen, aber wenn wir jetzt einfach mal eine Zahl nennen, 15% plus minus, das kann mehr mal weniger sein. Und wie Matthias gesagt hat, setzt sich dann, das ist nie ein Coupon von 15%, also deshalb, das kann man auch so sagen, sondern es ist immer eine Kombination aus vielen verschiedenen Punkten, Cash-Zinsen, PIC-Zinsen, eine Exit-Fee, eine Arrangement-Fee, ein Original-Issue-Discount, Equity-Upside, also da gibt's der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, aber so insgesamt sollte eine Finanzierung jetzt von uns zum Beispiel in dieser Preisregion liegen.
Dann hatte Matthias noch einen großen Wert auf die Kontrollrechte gelegt. Wenn man mal ehrlich ist, haben die klassischen Finanzierungen fast gar keine über viele Jahre hinweg gehabt. Das muss bei euch anders sein. Wenn du es jetzt mal aus deiner Sicht siehst und deiner Erfahrung, was sind denn die Kontrollrechte, die wirklich essentiell sind für euch? Auch in der Praxis und nicht nur in der Dokumentation.
Ich kann mal sagen, was ist so Standard und was ist auch aus unserer Sicht wirklich wichtig? Standard sind sicherlich irgendwelche Leverage Covenants, Net Debt to EBITDA, Interest Cover und so, das sind so die Standardsachen. Maximale CapEx, dass eben nicht allzu viel Geld für CapEx ausgegeben werden kann. Das sind so die Standarddefinitionen. Was ich auch immer wichtig finde, ist Liquidität. Gerade in einer schwierigen Phase des Unternehmens ist eigentlich Liquidität das absolut Wichtigste. Da ist alles andere, wird dann schnell zweitrangig. Und deswegen ist eine engmaschigere Begleitung der Liquidität und Liquiditätsreporting, 13 Wochen Liquid Forecast und sowas, die zum Teil wöchentlich bei uns abgegeben werden müssen, ist eigentlich das würde ich sagen, damit das Wichtigste, um einfach genau zu sehen, wie sich die Liquidität entwickelt, um dann auch rechtzeitig handeln zu können. Also das sind ja auch, ich glaube, das Entscheidende von diesen Kontrollrechten ist ja nicht, dass wir irgendwem mit reinreden wollen oder dass wir glauben, wir können es viel besser, sondern dass es eben darum geht, dass man noch Zeit hat zu handeln, um am Ende das Unternehmen eben zusammenzuhalten und auch weiterzuentwickeln. Aber wenn wir dann in dieser berüchtigten 2-Wochen-Frist ist, dann wird es oft alles schon deutlich schwieriger.
Wie kann ich mir denn das Zusammenspiel mit den, sind es Partner, weiß ich gar nicht, mit denen, die auch Interessen und Aufgaben haben, vorstellen? Also da sind ja im Wesentlichen die anderen.
Stakeholder nennen wir das ja.
Ja, das ist ja, da sind ja noch die Mitarbeiter und die Kunden und sowas. Ich nenne mal jetzt nur die anderen Finanzierer, das Management und die Gesellschafter. Also wie kann ich mir dieses Zusammenspiel vorstellen?
Ich glaube, das Gute ist, dass wir grundsätzlich erstmal alle das Gleiche wollen, ja, nämlich den Erhalt des Unternehmens. Das hatte ich ja schon oft gesagt. Aber natürlich ist jetzt jeder Prozentpunkt Zins, den sie mehr bezahlen an uns, ist etwas, was das Unternehmen gerne vermeiden wollen würde oder der Gesellschafter. Das ist klar. Das heißt, da gibt es natürlich Differenzen und dann muss man einfach einen Lösungsweg finden. Das hängt dann auch stark davon ab, was sind denn die Beiträge des Unternehmens. Also wenn es zum Beispiel ein Sponsor ist, der noch Geld hat, dann ist sicherlich was anderes, wenn der nochmal bereit ist, auch Eigenkapital zur Verfügung zu stellen für das Unternehmen, als wenn er das nicht mehr kann oder will. Ja, und dann wären natürlich auch unsere Kosten und unsere Forderungen deutlich höher, wenn das eben nicht mehr der Fall ist.
Aber ja. Sponsoren, also es ist eine große Anzahl von Transaktionen, die wir sehen, sind gar nicht sponsorengetrieben. Ne? Also es gibt in Deutschland immer noch den großen familiengeführten Mittelstand, ja, über die Herausforderungen in bestimmten Sektoren müssen wir ja nicht sprechen, die wir immer öfter in diesem Bereich sehen. Ja, und da ist, sagen wir mal, die Psychologie nochmal eine ganz andere, als wenn der Debt-Investment-Profi mit dem Equity-Investment-Profi spricht. Ja, das sind teilweise sehr emotionale Verhandlungen auch und deutlich mehr Education, weil die Gesellschafter diese Finanzierungsart und diese Finanzierungsstrukturen noch gar nicht verstehen.
Habt ihr da eine Präferenz, Herr Krysant? Lieber sponsert oder lieber Unternehmer?
Also tendenziell lieber sponsert. Es liegt an ein paar Punkten. Das eine ist eine Professionalität, die ein Sponsor mit reinbringt. In vielen Dingen, im Reporting, in all diesen Sachen. Also das ist, glaube ich, Punkt eins. Aber Punkt zwei ist auch, der Sponsor hat eben oft noch Geld. Der hat eben noch einen Fonds, der die Möglichkeit hat, Eigenkapital nachzuschießen.
Aber der will ja nicht immer.
Der will nicht immer, genau. Also deswegen ist es nicht immer der Fall. Aber oft ist es so natürlich bei Familien, auch da gibt es Ausnahmen, ja. Aber bei Familien ist oft das Hauptvermögen das Unternehmen. Und da ist dann selten noch die Möglichkeit, nochmal 10, 15, 20 Millionen Euro an Eigenkapital aus dem eigenen Portemonnaie nachzuschießen. Ja, mhm. Das sind natürlich zwei Dinge, die es etwas einfacher machen in einem Sponsor-Deal. Auf der anderen Seite, also wir machen beides. Ja. Es hängt stark davon ab, was wir am Ende sehen und ein guter Deal. Wir haben auch schon viele gute Deals mit familiengeführten Unternehmen gemacht.
Matthias Krysant hat ja mehrfach sehr deutlich gemacht, dass er an der Insolvenz überhaupt gar kein Interesse hat. Nichtsdestotrotz passiert das natürlich manchmal. Es sind riskante Finanzierungen, die da gemacht werden. Wie verhalten sich die Special Sits Investoren deiner Erfahrung nach in einer solchen Situation?
Also glücklicherweise muss ich sagen, habe ich sehr wenige Finanzierung begleitet, die wir bei New Money oder Refinanzierung schon beraten haben und die dann tatsächlich in die Insolvenz gerutscht sind. Ja, und das liegt auch daran, dass, wie ich glaube ich eingangs schon gesagt habe, dass eine sehr, sagen wir mal, konsensuale Zusammenarbeit ist. Oft auch der Special Sitzländer bereit ist, auch frisches Geld nachzuschieben, wo jetzt die klassische Bank jetzt sagen würde, das mache ich nicht mehr oder ich brauche einen substanziellen irgendwie Sponsorbeitrag, damit ich das tun kann. Deswegen glaube ich, ist der, ich will es nicht Überlebenskampf nennen, aber der Transformationsprozess ein deutlich längerer, als wenn das mit einem reinen Sponsor und einem Unitranche Debt Fund der Fall ist. Ja, also die Restrukturierung des New LBO Financings ist kein Geheimnis, sehen wir schon, dass der Sponsor, sobald irgendwie ein IDW auf dem Tisch liegt oder ein S6, und er sieht in seinem Investmenthorizont, kann er eigentlich gar nicht mehr im Geld sein. Ja, dann blockt er natürlich ab und sagt, von mir gibt's natürlich kein Equity mehr. Dann wandern die Schlüssel deutlich schneller und einfacher von dem einen zum anderen, als das in diesen Special Situations ist. Ja, wenn es denn doch zu einer Insolvenz kommt, wie gesagt, die Struktur muss halten und ne, dann verhandeln unsere Restrukturpartner dann mit den Insolvenzverwaltern auf Basis einer robusten Struktur, die nicht oder wenig anfechtbar ist. Ja, also man kann selten sagen, dass etwas nicht anfechtbar ist, ja, weil es in diesen Transformationsprozessen immer zu Nachbesicherung kommt, meant to extend. Ja, also ganz ausschließen kann man das nicht, aber zumindest die Risiken minimieren. Ja, also wir sind mehr in so Themen eingebunden wie Waiver, Amendments, Standstills, als dann tatsächlich in den Insolvenzen, was ja für das Produkt eher spricht. Ja.
Okay. Wie sieht denn der Markt aktuell aus, Chrysant? Ist der Druck, der aus der ökonomischen Herausforderung kommt, so groß, dass ihr euch vor Finanzierungsanfragen kaum retten könnt? Oder ist umgekehrt der Wettbewerb so stark gewachsen, dass ihr um jede Finanzierung kämpfen müsst, die da im Markt zu finden ist?
Ich würde sagen, dass aktuell schon eine sehr hohe Nachfrage besteht. Also man sieht das eine Kombination aus vielen Dingen, das hohe Zins, nach wie vor ja hohe Zinsniveau, wirtschaftliche Situation, Energie, Ölkrise. Viele Unternehmen haben sich während der Corona-Zeit stark verschuldet, das einfach nochmal wirklich die Zeit überbrückt mit weiteren Krediten. Auch die müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Das war vielleicht einfacher möglich, als die Zinsen noch bei 0% lagen. Jetzt sind sie eben bei 2,5-3%, also die Euribor. Und das sind sicherlich alles Faktoren, die eben am Ende dazu führen, dass es viele, auch gute Unternehmen, davon reden wir eigentlich, gute Unternehmen gibt, die eine gewisse, sag mal, Finanzierungskrise gerade haben, und dann kommen sie in irgendeiner Form zu uns, ja, entweder über eben Neukredite oder eben darüber, dass Bestandsfinanzierungen veräußert werden. Also da sehen wir schon.
Du hast ja vorhin die 15 genannt, hast auch gesagt, das ist jetzt nichts, was jetzt als klassischer Zins immer gezahlt wird. Und trotzdem haben wir ja so einen schönen Wucherparagraphen irgendwo, ich glaube, im BGB stehen. Habt ihr damit tatsächlich ein Thema?
Also es kommt drauf an, mal wieder. Wenn wir Bestandsfinanzierung einkaufen, dann kommt mehr als die Hälfte dieser 15% durch die Wertaufholung. Mhm. Ja, und dann zahlt das ja auch nicht das Unternehmen, sondern das zahlt im Endeffekt der Verkäufer. Dadurch, dass er eben diesen Discount akzeptiert, den wir beim Kauf zahlen. Bei einer Neufinanzierung ist es natürlich so, dann irgendwie zahlt das Unternehmen, aber auch da ist es viel entfällig, eben nur, wird nur beim Verkauf gezahlt, nur wenn verschiedene Meilensteine erreicht werden. Auch deswegen, auch das ist keine, in der Regel keine Cash-Zinsbelastung für das Unternehmen. Aber natürlich, um die Frage konkret zu beantworten mit Wucher, das ist etwas, wo dann auch Matthias und seine Kollegen manchmal vorsprechen und sagen, ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen in der Strukturierung, wie ihr das macht, damit es kein Wucher wird. Da gibt es auch im deutschen Recht Mittel und Wege, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, einfach aufs englische Recht zu gehen oder eben andere Rechte zu nehmen. Man muss ja auch in Deutschland nicht unbedingt nach deutschem Recht einen Kreditvertrag gestalten, und dann ist man da deutlich freier.
Ja, das stimmt, und die Mehrzahl der Fälle, die wir machen, ist tatsächlich englisches Recht, weil es da bestimmte Themen nicht gibt, die wir in Deutschland haben. Ja, also auch das klassische Picken von Zinsen ist ja in Deutschland rechtlich nicht ohne. Ja, das ist ja letztlich, unterliegt das dem Zinsverbot. Gibt für alles eine Lösung, ja, aber es gibt für solche Themen auch Governing Laws, die da deutlich einfacher sind. Ja. Und was den Wucher angeht, ich glaube, am Ende des Tages muss die Bepreisung eines Kredites für die Situation, um die es geht, auch marktgerecht sein. Auch Gerichte würden das prüfen, und die würden nicht sagen, warum bist du zu Triton gegangen? Ja, du hättest auch bei der Kreissparkasse für 4% finanzieren können. Nee, das hätte er nicht. Ja, aus den Gründen, die wir besprochen haben. Das heißt, der Markt ist schon marktgerecht bepreist. Wenn es 15% sind, dann sind es eben 15%. Das Unternehmen kriegt kein frisches Geld dann eben für 10, 9 oder 8. Ja. Also wir prüfen das tatsächlich sehr oft in diesen Situationen, haben mit dem Thema oft zu tun. Aber in 99% der Fälle kommen wir immer zum Ergebnis, dass es weit entfernt von Wucher ist. Ja.
Wir haben in unserem Gespräch relativ häufig gehört, es kommt darauf an, und den Verweis darauf, wie komplex die Geschichten mitunter sein können. Jetzt schaue ich mir den Finanzierungsmarkt seit fast 30 Jahren an. Ich würde sagen, wir können overall da schon einen Trend zu einer gewissen Standardisierung sehen. Widersetzt sich dieses Marktsegment jeder Standardisierungstendenz, weil es einfach so sein muss? Oder ist es doch so, dass wir auch hier gewisse Standardisierungen erkennen können oder sogar heute schon haben?
Also ich würde dem ganz klar widersprechen. Also du hast vollkommen recht, der Markt des letzten Jahrzehnts bis zum Jahr 2021 ist sehr abgestumpft, was das angeht. Also da arbeitet man immer mit den gleichen Sponsoren, immer mit dem gleichen President in einem sehr kompetitiven Finanzierungsumfeld. In den Special Situations ist das ganz anders, weil jede Situation individuell ist. Und so ist auch die Dokumentation sehr individuell. Ja, wir bauen natürlich immer irgendwie auf LMA-Basis auf. Aber ob ich jetzt welche Kontrollrechte, welche Covenants, wie du sagtest, ne, man guckt viel mehr auf Cash und auf Liquidität. Was wird denn tatsächlich erwirtschaftet, als auf einen irgendwie Leverage Covenant mit 40-50% Adjustments? Ja, das interessiert da keinen und macht da auch wenig Sinn. Ja. Ich glaube, dieser Markt ist stark individuell, in der Dokumentation zumindest, die wir beraten. Und das wird sich nicht ändern. Auf der anderen Seite, und das stützt ja auch das Argument, ist, wir beraten ja auch Sponsoren, also auch die andere Seite. Ne? Und das Thema LMEs ist ja auch ganz groß. Das heißt, es ist viel Fantasie gefordert. Wir durchforsten oft Intercreditor Arrangements, Kreditverträge, um eben Lücken zu finden, um bestimmte Kreditgeber auszuschließen, die Finanzierungsstruktur zu verbessern, ohne dass wir mit jedem einzelnen Kreditgeber sprechen müssen. Das heißt, auf beiden Seiten wird man sehr fantasievoll und entwickelt sich weiter, und das macht dieses Produkt sehr, sehr individuell und eben nicht.
Auch nur mal ein Beispiel zu nennen, eine Transaktion, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, ist, wir sind schon wieder rausfinanziert worden, das heißt, das ist ein Ex-Unternehmen von uns sozusagen, da haben wir 95% der Banken zu einem sehr hohen Abschlag ausgekauft, haben diesen Abschlag dann komplett an das Unternehmen weitergegeben. Das heißt, es hat eine extreme Entschuldung erreicht. Normalerweise ist ja der Abschlag unser Gewinn, aber in dem Fall haben wir es wirklich ans Unternehmen weitergegeben durch einen Teilverzicht der Forderung. Das Unternehmen hat dadurch diese Entschuldung erreicht. Und im Gegenzug haben wir den Kredit komplett neu aufgesetzt. Was wir gekauft hatten, waren viele bilaterale Kreditverträge von verschiedenen Banken an verschiedene Töchterunternehmen. Also wirklich ein Potpourri der Kredite. Und wir haben da einen großen Hauptkreditvertrag draus gemacht mit komplett neuen Sicherheiten. Wir haben die von Matthias erwähnte Double Lux-Struktur eingeführt mit engen Covenants, mit gutem Reporting, mit allem drum und dran. Und dann hat das Unternehmen sich eben 3-4 Jahre überhaupt nicht mehr um diese ganzen Finanzierungsthemen kümmern müssen, hatte eine vernünftige Finanzierung und konnte jetzt eine klassische Refinanzierung im Weißbereich wieder darstellen. Aber nur mal so als Beispiel, da sind so viele verschiedene Themen, die dann dabei sind, also steuerliche Themen, rechtliche Themen, wirtschaftliche Themen. Ich glaube, da ist es doch schwer, eine Standardisierung zu erreichen. Ja, ich glaube, der klassische Kreditvertrag, da fängt man nicht auf einem weißen Blatt Papier an, das ist klar. Da gibt es sehr viele Vorlagen dafür und für verschiedene andere Dinge. Aber die Kunst ist ja dann immer, das in der Situation speziell auf die Bedürfnisse der Banken, des Unternehmens, des Sponsors, der Investors genauso anzuwenden.
Ich spüre da auch eine gewisse Freude und liege vielleicht nicht ganz verkehrt mit der Vermutung, dass dich auch diese Komplexität noch die nächsten 20 Jahre in dem Feld halten wird.
Auf jeden Fall. Ja. Das meine ich eingangs auch. Also Abwechslung ist, glaube ich, das, was das hier spannend macht.
Das ist ein schönes Schlusswort und muss auch ein Schlusswort sein. Wir sind so roundabout bei einer Stunde gelandet. Das ist am oberen Ende dessen, aber ich glaube, es hat sich absolut gelohnt. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Mir hat das viel Freude gemacht. Ich bin ganz sicher, unseren Hörern auch, kann sein, dass da der eine oder andere nochmal eine Nachfrage hat. Sollen gerne auf euch zukommen, glaube ich. Auf jeden Fall gilt euch mein herzlicher Dank. Allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com